Das ist sie, unsere Erde vom Weltraum aus. Blue Marble, so heißt dieses Bild, blaue Murmel, wurde es genannt. Und es ist beeindruckend. Vielleicht kennt ihr auch noch andere Bilder, wenn man so drauf guckt. Und wenn man so unsere Erde anschaut, dann kann man echt sagen, boah, es ist wunderschön auf unserer Welt. Aber gleichzeitig darf uns das nicht täuschen. Denn dieser Planet, diese Welt ist auch ein gefährlicher und ein grausamer Ort. Bei aller Schönheit, die wir darauf treffen. Eine Bekannte von mir, sie arbeitet als Missionarin in Äthiopien, sagte einmal, weißt du, diese Welt ist die Hölle. In Deutschland hat man das nur noch nicht bemerkt. Und klar, ein Land, das vom Bürgerkrieg geprägt und erschüttert ist, das erst langsam wieder zu sich findet, erlebt diese Welt nochmal ganz anders als wir. Denn trotz allem, was uns in unserem Land so umtreibt und wo wir auch manchmal merken, dass manches so ein bisschen näher kommt, leben wir im Westen immer noch auf einer Insel, wo es uns doch relativ gut geht. Aber wer die Augen aufmacht und hinguckt in diese Welt, der kann wahrnehmen, wie gefährlich das Leben an vielen Stellen dieser Erde ist. Da hören wir in den Nachrichten von schrecklichen Krankheiten, von Seuchen, von Epidemien, von Unterdrückung, von Ausbeutung, von Kinderarbeit und Sklaverei, von Verfolgung, von Folter und Krieg. Und so schön diese Erde auch ist, sie ist und bleibt ein gefährlicher und auch ein grausamer Ort. Und genau auf diesem Planeten wird Jesus geboren. Genau auf diesem Planeten ereignet sich Weihnachten. Und Weihnachten ist eben nicht die Idylle von stiller Nacht, heiliger Nacht. Und auch nicht von irgendwelchen eingeschneiten Kapellchen mit Kerzen davor. Sondern Weihnachten ereignet sich im harten Leben Israels, in einem Land, das von den Römern erobert wurde und unterdrückt wird. In einem Land, das von einem unberechenbaren Tyrannen regiert wird. Herodes der Große. So heißt der König dort zur Zeitenwende. Manche nennen ihn auch Herodes der Schlechter. Und ich denke, das verrät einiges über seinen Charakter. So soll er zum Beispiel angeordnet haben, dass an dem Tag, wo er beerdigt wird, Menschen aus der jüdischen Bevölkerung getötet werden, damit am Tag seiner Beerdigung wenigstens jemand weint. Was für ein Zynismus, was für eine Kälte und Brutalität. Auf jeden Fall hat er seine Frau und seine beiden Söhne umbringen lassen, weil er sie im Verdacht hatte, dass sie ihnen den Thron wegnehmen wollten. Und jetzt die Frage, wie wird dieser König reagieren, wenn er hört, dass in Israel ein neuer König geboren wird? Für die Menschen damals war das überhaupt keine Frage, das war ganz klar. Die haben nur gesagt, dieses arme Kind. Die Überlebenschance ist unter Null. Und in diesem politischen Umfeld kommt Jesus Christus in Bethlehem zur Welt. Wenn wir über unsere Weihnachtsmärkte schlendern und dann vielleicht mal vor den Krippen stehen bleiben, dann übersehen wir das leicht. Aber Jesus hat sich schon mit seiner Geburt in Lebensgefahr begeben. Und schon als er auf die Welt kommt, ist der Schatten des Kreuzes über seinem Leben. Nachzulesen kann man das in Matthäus 2. Nachdem die Weisen aus dem Morgenland da waren und ihre Geschenke abgegeben haben, geht die Geschichte ja weiter. In einem Traum befahl ihnen Gott, also den Weisen, nicht wieder zu Herodes zu gehen. So zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Nachdem die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum der Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir sage, dass du wiederkommen kannst. Herodes Herodes wird nämlich das Kind suchen, weil er es umbringen will. Da stand Josef auf, mitten in der Nacht, nahm das Kind und seine Mutter und floh mit ihm nach Ägypten. Dort lebten sie bis zum Tod des von Herodes. So sollte in Erfüllung gehen, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, wurde er sehr zornig. Er befahl, in Bethlehem und Umgebung alle kleinen Jungen bis zu 2 Jahren zu töten. Das entsprach der Zeitspanne, die er aus den Angaben der Sterndeuter entnommen hatte. So sollte in Erfüllung gehen, was Gott durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. In Rama hört man Klagerufe und bitteres Weinen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Das ist jetzt nicht die klassische Weihnachtsgeschichte, aber sie gehört auch zu Weihnachten, weil sie die Realität von Weihnachten uns nochmal in einem anderen Licht erscheinen lässt. Weil sie uns deutlich macht, dass mit Weihnachten 2 Reiche aufeinanderprallen und ein seltsamer Krieg beginnt. Jesus schwebt in Lebensgefahr. Und gleichzeitig greift Gott ein, um ihn zu beschützen. Da werden die Gelehrten aus Babylon umdirigiert, einen anderen Weg zu nehmen. Da kommt ein Engel und weckt Josef mitten in der Nacht. Und es hört sich dramatisch an, wie in einem Thriller. Nimm dein Kind, verschwinde so schnell wie möglich. Und er schickt ihn nach Ägypten. Und Gott sei Dank haben die Weisen genug Geschenke mitgebracht, um die Flucht zu finanzieren. Gott greift hier übernatürlich ein, um Jesus zu schützen. Weil Gott sich seinen Plan nicht von Herodes kaputt machen lässt. Und trotzdem bleibt es eine schreckliche Geschichte. Und Jesus, dieses kleine Kind, erlebt, was viele Kinder heute erleben. Er muss seine Heimat verlassen und fliehen. Wie alt er damals war, ob er schon 2 Jahre alt war, wir wissen es nicht genau, wie Herodes auf diese 2 Jahre kommt. Ob es die Zeit war, wo die Weisen den Stern das erste Mal gesehen haben, bis sie dahin gedackelt sind. Keine Ahnung. Irgendwie bis 2 Jahre war er alt. Und Josef und Maria, damit hatten sie bestimmt nicht gerechnet, als sie zur Volkszählung aufbrachen. Umzug mit Baby ist schon bei uns nicht ohne. Und es schaut immer alles so niedlich und idyllisch aus auf diesen Kinderbildern, ja? Als würden die irgendwie eine Safari machen oder in Urlaub fahren oder irgendwo. Aber die sind auf der Flucht. Sie können nicht zurück in ihre Heimatstadt nach Nazareth. Sie müssen nach Ägypten. In Ägypten lebten etliche Juden. Man würde heute sagen, es gab eine jüdische Community dort. Also eine Gemeinschaft, die dort lebte. Und wahrscheinlich war das auch ein Grund, warum Josef und Maria dorthin geflohen sind. Wenn man schon flieht, geht man gerne dahin, wo schon Leute sind, die so ähnlich sind wie man selber. Wahrscheinlich wurde die Familie dort auch von dieser jüdischen Gemeinschaft aufgenommen und man hat sich um sie gekümmert. Und trotzdem, Josef, Maria und Jesus waren dort fremd. Das Jesuskind wurde ein Flüchtling, und zwar ein politischer Flüchtling, weil der König seines Landes ihn umbringen wollte. Und uns erinnert das daran, dass Jesus nicht auf diese Welt gekommen ist, um Urlaub zu machen, sondern dass er ganz, ganz tief in unsere Wirklichkeit einsteigt, auch in die grausame Wirklichkeit dieser Welt, dass er weiß, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein, dass Jesus sich mit den Flüchtlingen dieser Welt identifiziert, dass er auch in ihre Situation kommt. Und dass er weiß, was es heißt, als Asylant in der Fremde zu leben. Viele von uns wissen das Gott sei Dank nicht. Aber schon manche unserer Großeltern Noch manche andere Leute können davon berichten, was es heißt, auf der Flucht zu sein. Und wir haben vorhin einiges aufgezählt. Heimatlos, zurücklassen. Jesus kennt das. Ende 2018 waren 70,8 Millionen Menschen auf der Flucht. Manche in ihrem eigenen Land, die nennt man Binnenvertriebene, 41,3. Flüchtlinge darüber hinaus 25,9 Millionen und Menschen, die Asyl gesucht haben, noch einmal 3,5 Millionen. Durchschnittlich flohen 2018 37.000 Menschen am Tag. Und mehr als die Hälfte von ihnen waren unter 18 Jahren. Die wenigsten von diesen Menschen schaffen es nach Europa, Australien oder in die USA. Viele leben in schrecklichen Bedingungen in irgendwelchen Flüchtlingslagern. Und wir, die es uns gut geht, wir stehen oft hilflos davor. Manchmal wenden wir uns davon ab. Manchmal verschließen wir die Augen, weil wir es nicht ertragen können. Und dann gibt es auch die anderen. Und ich habe auch Christen sagen hören, was mich tief erschüttert hat: Je mehr von ihnen im Mittelmeer ertrinken, desto besser. Freunde, das geht unter die Haut. Unser Jesus Christus war ein Flüchtlingskind. Er wurde Mensch. Er wurde einer von uns Menschen. Und er wurde ein Mensch im Abseits. Er wurde ein Flüchtling. Und wir wissen nicht, wie lange er in der Fremde lebte, was er dort erlebt hat und wie ihn das geprägt hat. Aber Matthäus war es wichtig zu sagen hier: Jesus musste fliehen. Und Matthäus war es wichtig, später einmal noch ein Wort uns von Jesus zu sagen, wo Jesus sagt: Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Und dann wird er gefragt: Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf? Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Nein, ich bin nicht naiv. Ich weiß auch, dass wir die Not in dieser Welt nicht als Deutsche allein lösen können. Und ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die unser Asylrecht missbrauchen. Und was uns noch so alles an Gründen einfällt, ich weiß das. Und trotzdem dürfen wir nie vergessen: Jesus war ein Flüchtling. Er hat sich mit diesen Menschen identifiziert. Er brauchte einen Schutzort und er fand ihn. Gott hätte ihn doch auch anders schützen können vor Herodes. Ein kleiner Herzinfarkt und das Problem Herodes wäre erledigt gewesen. Stattdessen mutet Gott Jesus diese Flucht zu. Weil die Menschwerdung von Jesus, weil Weihnachten eben auch bedeutet, dass Gott in die Tiefen des Menschseins kommt, in Tiefen, die viele von uns nicht erlebt haben und hoffentlich auch nie erleben werden. Und darum wird Jesus ein Flüchtling. Man könnte es in Abwandlung zu dem Lied, was wir vorhin gesungen haben, auch sagen: Er liebt geflüchtete Menschen so sehr, dass er einer von ihnen wird. Und das kann für unser Denken und für unsere Einstellung diesen Menschen gegenüber nicht ohne Folgen sein. Auch wenn wir dann konkret noch einmal differenziert hinschauen müssen. Aber als seine Nachfolger wollen wir ihm ähnlicher werden. Wir haben das vorhin gesungen im letzten Lied, dass seine Liebe uns verändern soll. Das geht nur, wenn es uns auch etwas kosten darf. Weil Jesus hat es auch etwas gekostet. Er wurde Flüchtling. Aber es ist noch besser: Jesus wurde nicht nur Flüchtling, Jesus war auch ein jüdischer Flüchtling. Und viele Geschichten, die wir aus dem Ersten Testament kennen, die wiederholen sich in Jesus. Irgendwie verkörpert er als Messias sein Volk auf eine einzigartige Weise. Und einiges klingt in diesen Versen an. Dreimal ist hier von Ägypten die Rede: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Da stand Josef auf mitten in der Nacht, nahm das Kind und seine Mutter und floh mit ihnen nach Ägypten. So sollte in Erfüllung gehen, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Es ist so, als würde Matthäus sagen, guck da, hintupfen, dreimal, Ägypten, Ägypten. Und wer die Bibel liest und kennt, der merkt, oh, da klingelt doch was, Ägypten. War nicht das Volk Israel in Ägypten? Weil Josef seine Familie nach Ägypten kommen hat lassen. In ihrer Heimat in Kanaan gab es nichts zu beißen, aber in Ägypten schon. Und so wurde Jakob, der Erzvater, mit seiner Familie zum Wirtschaftsflüchtling. Ägypten ist aber auch das Land, wo sie nicht nur Nahrung fanden, sondern wo sie später auch ausgebeutet und versklavt wurden. Ägypten ist auch das Land, wo sie später ausziehen ins gelobte Land, unter der Leitung von Mose. Und Mose ist das nicht der, der auf wundersame Weise gerettet wurde, als um ihn herum alle jüdischen Jungs getötet wurden? Merkt ihr die Parallele? Und dieser Mose hat nicht nur überlebt, weil er selber so toll war oder weil er irgendwie besondere Eltern hatte, sondern weil er einen Auftrag hatte. Er wurde gerettet, weil Gott etwas mit ihm vorhatte. Er sollte sein Volk befreien. Übrigens, dieser Mose kehrte zurück, nachdem der alte Herrscher gestorben war. Und dieser Mose hat auch gesagt, einem Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken. Aus dir und deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Und Matthäus macht durch diese Parallelen deutlich, dass Jesus nicht nur der Sohn Abrahams und der Sohn Davids ist, wie es im Stammbaum ganz am Anfang betont, sondern dass Jesus auch die Rolle von Mose einnimmt. Denn in der Rettung, die Jesus erlebt, spiegelt sich die Rettung Jesu wider. Und in dem Auftrag, den Jesu hat, spiegelt sich der Auftrag des Mose wider. Dieses Befrei mein Volk. Nur dass Jesus nicht den Auftrag hat, sein Volk aus der Knechtschaft von Menschen zu befreien, sondern er soll es retten von der Sünde. Deswegen sagt der Engel zu Josef, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und auch hier, kurze Zeit später, beruft sich Matthäus auf das Alte Testament, dessen Vorhersagen sich in Jesus erfüllen. Und dann in Matthäus 2 gibt es da noch diesen seltsamen Hinweis auf den Ort Rama und den Propheten Jeremia. Matthäus schreibt, so sollte in Erfüllung gehen, was Gott durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. In Rama hört man Klagerufe und bitteres Weinen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Und auch hier versteckt für uns zwischen den Zeilen, für manchen Juden aber sofort einleuchtend, ein Verweis auf die jüdische Geschichte, die sich in Jesus wiederholt. In Rama bei Bethlehem, nicht weit entfernt, lag das Grab der Rahel, einer der Stammmütter Israels. Deswegen wird sie hier erwähnt. Rama war zu Zeiten des Alten Testaments so am Ende ein Vorposten von Jerusalem. Und jeder, der Jerusalem erobern wollte, der musste zuerst an Rama vorbei, der musste zuerst Rama angreifen und erobern, so ähnlich wie man am Verteidiger vorbei muss, wenn man ein Tor schießen will. Rama war ein Schutzposten. Die Babylonier haben das geschafft. Sie haben Rama erobert, sie haben Jerusalem erobert und dann sammelten sie in Rama die Juden, die nach Babylon ins Exil sollten, die verschleppt werden sollten, in die Verbannung sollten. Rama war deswegen ein Ort des Abschieds, ein Ort der Schmerzen. Hier wurden Tränen geweint, weil Familien gewaltsam auseinandergerissen wurden. Israel, Gottes Volk, kannte das Leben in der Fremde. Davon lesen wir in etlichen Geschichten des Alten Testaments. Und wenn wir diese Verse von Matthäus 2, die man einfach so überlesen kann, genauer angucken, dann merken wir, dass sich in Jesus tatsächlich die Geschichte seines Volkes Israel wiederholt. Auszug und Verbannung werden hier angesprochen, das Exil in Babylon und der sogenannte Exodus aus Ägypten. Und Jesus erlebt die jüdische Geschichte zugespitzt noch einmal, wie durch ein Vergrößerungsglas. Und was uns Matthäus damit sagen will, indem er das so aufbereitet, ist, dass er sagt, hier, Jesus Christus, der Messias, identifiziert sich mit seinem Volk. Und er wurde nicht nur Mensch, er wurde auch Jude. Und als Christen erinnert uns das an die jüdischen Wurzeln unseres Glaubens, die wir nicht vergessen dürfen. Wir hatten schon mal eine Phase in unserem Land, wo das passiert ist, wo man das Alte Testament abschaffen wollte, und das hatte schreckliche Folgen. Und wenn wir heute in der Tagesschau hören und sehen oder in der Tagesschau.de lesen, dass in New York wieder jemand mit einem Messer das Haus eines Rabbis gerannt ist und wahllos auf Juden eingestochen hat während des Lichterfestes, dann merken wir, dass der Antisemitismus wieder sein grässliches Gesicht erhebt. Und es ist ganz egal, ob das jetzt rechtsnational ist oder ob das aus der islamischen Ecke kommt. Die Judenfeindlichkeit macht sich wieder breit und wir erleben das auch in unserem Land. Und als Christen sind wir mit einem Messias, mit einem Christus, der Jude ist, aufgefordert, den Antisemitismus in welcher Form auch immer entgegenzutreten. Denn unser Jesus, an den wir glauben, war ein Jude und er war es bewusst. Und Matthäus zeigt uns deswegen in diesen Versen diese beiden Aspekte. Jesus war ein Flüchtling, ein jüdischer Flüchtling. Was mir am Ende allerdings noch wichtig ist, ist, dass Jesus sich freiwillig auf diesen Weg gemacht hat. Jesus kennt diese Welt und er weiß, dass diese Welt ein grausamer und gefährlicher Ort ist. Und trotzdem begibt er sich freiwillig in Lebensgefahr. Wenn Jesus ein Mensch wäre wie wir, würden wir sagen, er begibt sich auf ein Himmelfahrtskommando. Es ist für ihn aber eher ein Erdenfahrtskommando, weil er vom Himmel zu uns herabkommt. Jesus macht keinen Bogen um diese Welt. Und er bleibt nicht auf seinem himmlischen Sofa sitzen. Und er nimmt auch keine schmerzfreie Abkürzung, sondern er nimmt Schmerz und Mühe und Anstrengung auf sich. Er geht seinen Weg in diese Welt und durch diese Welt. Für diese Welt. Für dich und für mich. Und darin unterscheidet er sich von Herodes, der sich nur um sich selber dreht und wie er seine Macht sichern kann. Darin unterscheidet er sich von vielen Mächtigen dieser Welt, weil er ein anderer König ist, der auf seine Macht verzichtet und auf diese Welt kommt, der für dich und für mich sein Reich verlässt und sogar ein Flüchtling wird. Was für ein König!